Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Oh, das ist gut. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist blau.
Boah, Papa, das ist ja einfach.
Da, diese blaue Ladesäule da.
Oder die da.
Und da hinten, da ist auch noch eine.
Das ist ja gut.
Lade jetzt schnell an über 2500 Aral-Pulse-Ladepunkten beim Connect-Testsieger mit dem besten Ladenetz Deutschlands. Bestell dafür einfach deine neue Ladekarte in der Aral-Pulse-App. Willkommen bei Aral-Pulse. Mehr Informationen zum Connect-Test auf aralpulse.de.
Der Knappencast mit Fabian Kukovic auf meinsportpodcast.de.
Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukovic und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinsportpodcast.de. Die Themen heute sind unter anderem das 3:2, der 3:2 Sieg der Schalker in Augsburg. Man konnte nach langer Zeit wieder mal 3 Punkte einfahren. Und das Samstagspiel um 15.30 Uhr zu Hause in der Felddienstarena gegen Fortuna Düsseldorf, die aus Fortuna-Sicht das Rhein-Derby für sich 2:0 gewinnen konnten. Und wir werden auf beide Partien einen detaillierten Blick werfen, beziehungsweise Augsburg natürlich einen Nachbericht und auf Fortuna Düsseldorf eine Vorschau werfen. Und deshalb starten wir auch direkt rein und beginnen mit dem Spiel in Augsburg. Wir werfen erst einen Blick auf die Aufstellung. Schalke begann wenig überraschend mit Nübel im Tor. Bastian Cipka, Salif Sané, Ozan Kabak und Jonjo Kenny bildeten die Viererkette. Kabak ersetzte dabei mal wieder Stambouli, der ja sich verletzt hatte. Kabak ja schon im Pokalspiel von Anfang an dabei gewesen. Omar Mascarell auf der 6, Suazerna und Weston McKennie im Mittelfeld. Suazerna ist dabei für Alessandro Schöpf in die Mannschaft gerückt. Amina Ried vorne auf der 10 und Marc Uth und Benito Raman durften sich nach dem Pokalspiel nochmal von Anfang an beweisen. Guido Burgstaller und Remy Matondo dadurch auf die Bank gerückt. Für Guido Burgstaller im Übrigen die erste Pause in der Bundesliga sozusagen. Ein bisschen verwunderlich, dass Schalke 04 tatsächlich gerade, wenn Guido Burgstaller dann nicht von Anfang an spielt, seine schwächste Leistung in der bisherigen Saison zeigt. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall ausstellungstechnisch keine Überraschungen. Aber leider, wo das Spiel begonnen hat, gab es die erste dicke Überraschung, und zwar negativ, und zwar musste Salif Sané verletzt ausgewechselt werden in der 5. Minute nach Zweikampf mit Florian Niederlechner. Salif Sané ist direkt ins Krankenhaus gefahren worden, wurde sogar noch am nächsten Tag operiert und wird aller Voraussicht nach 3 bis 4 Monate David Wagner und der Mannschaft fehlen. Für Sané ist Caligiuri in die Mannschaft gekommen, allerdings nicht für die Verteidigung, sondern er hat quasi die Position mit Weston McKennie getauscht, somit dann ab der 5. Minute die Innenverteidigung Weston McKennie und Ozan Kabak und Daniel Caligiuri für Weston McKennie eben im Mittelfeld. Dann ging es auch schon direkt los. Daniel Bayer schlenzte den Ball außerhalb des 16ers zum 1:0 nach einer Flanke von Finn Bogason und einem etwas verunglückten Abpraller von Marco Richter in der 38. Minute. Eine Führung, die sich abgezeichnet hatte für den FC Augsburg. Augsburg, muss man ganz klar so sagen, war definitiv das bessere Team in der ersten Hälfte und eigentlich auch über das ganze Spiel gesehen. Jedoch lief es relativ glücklich für Schalke 04 und man konnte kurz vor der Halbzeit in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch ein Eigentor von Stefan Lichtsteiner nach einem Freistoß von Daniel Caligiuri ausgleichen und somit mit einem Unentschieden in die Halbzeit gehen. Kurz danach, nach Wiederanpfiff, gab es allerdings mal wieder eine strittige Situation, und zwar einen Handelfmeter nach Eingriff des Videoassistenten. Bastian Cipka kriegt den Ball aus kürzester Distanz an die Hand geschossen. Hand befindet sich nicht am Körper. Kurzer Kommentar von mir dazu. Ich habe mich auf Twitter darüber beschwert tatsächlich, kurz nachdem die Szene stattfand. Allerdings muss ich ganz klar sagen, nach der aktuellen Regel, nach dem Regelwerk, kann man diesen Elfmeter pfeifen. Aus fußballerischer Sicht ist es für mich dennoch relativ schwachsinnig. Es ist auf Twitter dann ein Video aufgetaucht von Domenico Tedesco, wie er mal sagte. Letzten Endes kann man auch die Spieler im Training dazu trainieren, dass sie in solchen Situationen den Gegenspieler an die Hand schießen, und dafür könnte es einen Elfmeter geben. Und leider Gottes hat er damit inzwischen recht, und so weit darf es nicht kommen, dass die Absicht inzwischen sein kann, gegen die Hand zu schießen und nicht in den Strafraum, um so das Tor zu machen. Somit tritt Alfred Finnbogason dann in der 60. Minute an und verwandelt eiskalt zum 2:1 für Augsburg. Allerdings kann Schalke nochmal durch den Standard zurückkommen, und zwar durch einen Freistoß wieder von Daniel Caligiuri, und Ozan Kabak macht nach seinem Kopfball das erste Tor für Schalke 04, oder so gesehen sein erstes Tor für Schalke 04 in der 71. Minute. Freut mich persönlich extrem für ihn, ist ja auch ein bisschen Druck auf ihm jetzt, dadurch, dass so viele Innenverteidiger ausfallen bei uns, aber ich finde, Ozan Kabak macht das eigentlich echt gut für sein Alter und konnte sich auch im Spiel gegen Augsburg mit seinem Tor dann belohnen. Wie ihr alle wisst, hat Schalke das Spiel am Ende gewonnen, und das liegt ja mehr oder weniger nicht daran, dass Schalke so auf das dritte Tor gedrückt hat, sondern vielmehr daran, dass Reece Oxford, ein junger Verteidiger bei im FC Augsburg, einen katastrophalen Fehlpass in die Leere gespielt hat, den Amina Ried sich geschnappt hat und im Solo gegen Tin Yedwai dann zum 3:2 einnetzen kann, macht Harit fantastisch. Ist letzten Endes ein perfektes Beispiel dafür, wie er momentan auch ein Unterschiedsspieler für Schalke 04 ist und wie er ein Spiel mal alleine auch entscheiden kann und weshalb er fast schon unverzichtbar für David Wagner geworden ist. Somit gewinnt Schalke 04 mit 3:2 in Augsburg, aber man muss ganz klar bilanzieren, Schalke 04 hat sich enorm schwer getan gegen die Augsburger. Ein Zugriff konnte letzten Endes nur über das Nutzen von Standards und Fehlern erfolgen. Wenn wir uns die Tore ansehen, da ist kein vernünftig herausgespieltes Tor auf eigener Seite dabei, sondern letzten Endes nur Standards und auch das Nutzen von einem individuellen Fehler. Was aber auf der anderen Seite natürlich auch dafür spricht, dass man sich so einem Spiel mal anpassen kann. Es ist jetzt das erste Spiel gewesen von David Wagner oder unter David Wagner, wo man das Gefühl hatte, dass Schalke nicht das Spiel in der eigenen Hand hatte oder das Spiel in die eigene Hand nehmen wollte, mal so gesagt. Und man konnte entsprechend darauf reagieren, dass der Gegner so viel Druck ausgeübt hat, und hat eben versucht, die Tore über Standards zu erzielen, und das ist Schalke enorm gut gelungen, und somit hat man sich auch in gewisser Hinsicht diesen Sieg, diese 3 Tore und 3 Punkte verdient. Eine Situation, die man auf gar keinen Fall außer Acht lassen sollte, ist die Verletzung von Salif Sané. Die Sané-Verletzung hat den Spielaufbau von Schalke belastet, und man hat der ganzen Mannschaft angesehen, dass sie enorm verunsichert war, nachdem Sané ausgewechselt werden musste in der 5. Minute. Es war nicht mehr wirklich ein Spielaufbau zu erkennen. Das lässt sich auch so einigermaßen in der Statistik wiedersehen. Wir sehen 67% Ballbesitz für Schalke 04 und nur 33% für Augsburg. Das ist eigentlich ein richtig starker Wert. Nur konnte man aus diesen 67% eben überhaupt keine Torchancen kreieren. Es sind 10 Torschüsse für Schalke 04 zu Buche stehen, während der FC Augsburg mit nur 33% Ballbesitz ganze 12 Torschüsse erzielen konnte. Und auch die Passquote ist von Augsburg nicht gut gewesen. 64% stehen da zu Buche, während Schalke eine Passquote von 83% erreichen konnte. Sprich, der Ball wurde laufen gelassen, aber eben nur in der eigenen Hälfte. Und somit waren Spielaufbau und Ideen nach vorne echt Mangelware im Spiel von Schalke. Und das muss sich demnächst am besten schon im kommenden Heimspiel gegen die Fortuna ändern. Denn man hat deutlich gesehen, wie Stambouli und auch wie jetzt Sané dem Spielaufbau oder das Fehlen von den beiden dem Spielaufbau von Schalke 04 geschadet haben. Ich mache mir ja immer so eine kleine Liste mit den Sachen, die extrem gut oder extrem schlecht gelaufen sind während des Spiels, beziehungsweise die mir eben besonders aufgefallen sind. Und da fange ich direkt mal mit den negativen Aspekten an. Ich habe nämlich gerade schon den Spielaufbau angeführt, und das ist auch mein erster Punkt. Muss ich, glaube ich, jetzt nicht weiter ausführen. Habe ich genug erklärt jetzt in den letzten Minuten. Dazu haben wir mangelnde Ideen und auch insbesondere den Sturm. Benito Raman und Marc Uth durften nochmal ran nach dem Pokalspiel gegen Bielefeld, was sie richtig gut bestritten haben. Uth mit 2 Vorlagen und Raman mit 2 Toren. Das war eine richtig gute Leistung von den beiden, aber gegen Augsburg blieben beide Stürmer wirklich extrem blass. Das lag natürlich auch daran, dass sie wenig Bälle bekamen, aber man hatte quasi das Gefühl, Schalke hatte diese beiden Jungs gar nicht auf dem Platz. Also mir bleibt keine einzige Aktion von den beiden im Kopf, und das ist schon ein alarmierendes Signal, was man aber, wie gerade schon gesagt, nicht nur an den beiden festmachen sollte, sondern am gesamten Team. Es gab jedoch auch einige Punkte, die positiv aufgefallen sind im Spiel, und das sind zum einen die Standards und die damit verbundene Kaltschnäuzigkeit. Wenn die Standards, wie sie genutzt wurden, natürlich ist beim Eigentor ein bisschen Glück dabei, aber wenn man sich die genaue Flugbahn ansieht, sieht man auch, das ist ein bisschen ich will nicht sagen gewollt von Caligiuri, aber der Freistoß ist eben so präzise und gefährlich geschossen, dass man das Eigentor jetzt nicht unbedingt als so viel Glück dazuzählen muss, aus meiner Sicht. Natürlich ist ein bisschen Glück dabei, aber der Freistoß an sich war schon auch sehr präzise und gefährlich geschossen. Deswegen muss man definitiv der Mannschaft zusprechen, dass sie die Standards sehr schön genutzt hat, eine gute Kaltschnäuzigkeit an den Tag gelegt hat und vor allem, und das ist der dritte Punkt, den ich hier anführen möchte, Teamgeist gezeigt hat. Man hat gesehen, die Mannschaft will gewinnen, obwohl sie es heute extrem schwer hat, und es freut mich zutiefst, dass die das geschafft haben. Denn man hat auch gesehen nach dem Tor von Harit, wie da das ganze Team zur Eckfahne sprintet und sich mit ihm freut, die ganze Mannschaft sich zusammen freut. Das Zeug von Teamgeist und auch mal von so einem Drecksieg, wie man doch so schön im Deutschen sagt. Ja, was ziehen wir jetzt aus der Partie? Schalke muss sich wachrütteln, Schalke muss gegen Düsseldorf wieder aktiver werden, auch im Spiel mit dem Ball. Nach den letzten Leistungen, die ja echt positiv waren aus Schalker Sicht, war das eher ein enttäuschender Auftritt. Jedoch, im Vergleich eben zu den letzten Auftritten, konnte man diesmal die 3 Punkte mitnehmen. Was man daraus jetzt zieht, ist ein bisschen schwierig. Man muss einfach beides verbinden, denke ich. Also ist ja jetzt nicht so, dass man gegen Hoffenheim, Köln oder auch gegen Dortmund nicht hätte gewinnen können, sondern die Chancen waren eben da, nur hätten sie effizienter genutzt werden müssen. Deswegen muss da spielerisch gegen Düsseldorf wieder eine Reaktion kommen. Man hat aber gesehen, dass die Jungs guten Fußball spielen können, deswegen mache ich mir da wenig Sorgen, dass da spielerisch eine Reaktion kommen wird und wir dann auch wieder ein ansehnliches Spiel von Schalke 04 haben und 3 Punkte in Verbindung. Zum Spiel gegen Düsseldorf kommen wir gleich, wir gehen in eine kleine Pause und hören uns gleich wieder. Bis sofort!
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Oh, das ist gut. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist blau.
Boah, Papa, das ist ja einfach.
Da, diese blaue Ladesäule da.
Oder die da. Und da hinten, da ist auch noch eine.
Das ist ja gut.
Lade jetzt schnell an über 2500 Aral-Pulse-Ladepunkten beim Connect-Testsieger mit dem besten Ladenetz Deutschlands. Bestell dafür einfach deine neue Ladekarte in der Aral-Pulse-App. Willkommen bei Aral-Pulse. Mehr Informationen zum Connect-Test auf aralpulse.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Glück auf und willkommen zurück beim Knappencast hier mit mir, Fabian Kukovic. Ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt, hier wieder auf meinsportpodcast.de. Wir kommen zur Partie am Samstagnachmittag zu Hause in der Veltins Arena gegen Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf konnte mit einem 2:0-Sieg gegen den 1. FC Köln den Pokalsieg bestätigen, hat somit 2 Siege in Folge einfahren können. Und wir werfen einen detaillierten Blick auf die Partie und was sich alles so ändern könnte und was alles so passieren könnte. Wir werfen zunächst Blick auf die möglichen Änderungen bei Schalke 04. Da habe ich mir 3 Punkte rausgenommen, die ich für realistisch und essentiell halte. Und wir beginnen mal mit der Stürmerfrage. Nach dem Spiel gegen Bielefeld dachte man, man hat mit Ut und Raman, zumindest einen von beiden, jetzt mal eine feste Größe im Sturm. Die Leistung konnten die beiden gegen Augsburg aber absolut nicht bestätigen. Sie waren sehr, sehr schwach und deswegen wird sich die Stürmerfrage von alleine wieder stellen. Guido Burgstaller und auch Remy Matondo werden wieder in den Lostopf kommen sozusagen. Ich persönlich tippe, dass Benito Raman auf jeden Fall spielen wird, einfach weil der heiß sein wird, gegen seinen Ex-Verein, gegen Fortuna Düsseldorf zu spielen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass David Wagner da wieder auf ihn setzen wird. Und ich sehe es als sehr wahrscheinlich, dass Guido Burgstaller Marc Uth wieder ersetzen wird. Uth gegen Bielefeld eine gute Leistung gezeigt, allerdings gegen Augsburg so unfassbar schwach, dass ich mir vorstellen kann, dass Burgstaller wieder reinrückt. Auch im Hinblick darauf, dass man ohne Burgstaller nun seine schwächste Leistung gezeigt hat. Inwiefern das miteinander zusammenhängt, das ist eine andere Frage. Aber es ist zunächst mal ein Fakt und deswegen glaube ich, dass Burgstaller wieder von Anfang an ran darf. Zweiter Punkt ist der Ersatz für Salif Sané. Sunny fällt jetzt erstmal drei, vier Monate aus. Stambouli wird auch erst zur Rückrunde wieder fit sein. Deswegen wird Ozan Kabak auf jeden Fall wieder spielen, das ist ganz klar. Und falls er fit ist, ist Matija Nastasic natürlich die erste Wahl, um wieder neben Ozan Kabak dann zu spielen. Ist auch mit seinem Linksfuß ein bisschen prädestiniert für die Position. Salif Sani hat ja immer die linke Innenverteidigerposition bekleidet. Falls Nastasic seine Achillessehnenprobleme allerdings nicht auskurieren können sollte, wovon ich allerdings ausgehe, ich glaube schon, dass er das schaffen kann oder wie man leider im Neudeutsch oder modernen Fußballjargon so sagt, fit gespritzt wird, finde ich persönlich eine grausame Sache, aber das ist eine andere Diskussion. Ansonsten könnte Weston McKennie wieder mit Ozan Kabak das Innenverteidiger-Duo bilden, würde ich allerdings sehr, sehr ungerne sehen, ist allerdings, glaube ich, aber für den Notfall eher die Lösung, anstatt dass man jetzt zum Beispiel Marcel Langer oder Görkem Can aus der Jugend hochzieht. Die werden höchstens für die Bank hochgezogen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der beiden direkt von Anfang an spielen wird. Deswegen das für mich die beiden Optionen, um Salif Sané zu ersetzen. Dann haben wir noch einen Punkt, den ich schon, ja, ich glaube fast schon jedes Spiel, seitdem er hier ist, ja, immer wieder betone, und zwar Juan Miranda. Bastian Schipka hat jetzt 3 Partien in kürzester Zeit hinter sich und durfte trotzdem jede einzelne spielen, auch deshalb, weil Miranda Probleme hatte, verletzungstechnisch. Die sind jetzt allerdings weg und ich bin gespannt, ob Miranda von Anfang an ran darf. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Otschipka spielt. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass Miranda diesmal seine Chance bekommt. Deswegen für mich so eine 50-50-Sache, die Position. Ich würde mich persönlich freuen, Miranda mal zu sehen, aber es hat auch seine Gründe, warum Bastian Otschipka aktuell spielt, denn er spielt bei weitem nicht schlecht und zeigt eine mehr als solide Leistung auf der linken Verteidigerposition. Was könnte nun der Schlüssel für Schalke 04 im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf sein? Ich habe mir die Mannschaft der Fortuna mal ein bisschen genauer angesehen und da fällt vor allem bei den Statistiken eines auf. Fortuna Düsseldorf hat nicht unbedingt die beste Passquote. Es gibt viele individuelle Fehler, das spiegelt sich in den Statistiken ein bisschen wider. Passquote immer so um die 60-70%, das ist jetzt bei weitem kein guter Wert. Und auch die Gegentore fallen oft nach individuellen Fehlern. Deswegen, das ist schwierig, es als Schlüssel zu bezeichnen. Allerdings ist das auf jeden Fall eine Sache, auf die Schalke 04 achten muss. Rein spielertechnisch ist Düsseldorf eigentlich gut aufgestellt, bis auf das Mittelfeld. Da sehe ich eine Schwäche, die Schalke 04 enorm gut ausnutzen könnte. Fortuna hat gegen Köln das Mittelfeld Alfredo Morales, Adam Botzek und Oliver Fink gesetzt. Bis auf Morales mit Botzek und Fink zwei etwas ältere Spieler, Fink 37, Botzek glaube ich auch inzwischen schon 34 Jahre alt. Das ist ein relativ statisches Mittelfeld und undynamisches Mittelfeld. Schalke 04 dagegen hat relativ agile Spieler, wie zum Beispiel in Suat Serdar, Weston McKennie und Amina Reed in der Zentrale. Ich kann mir gut vorstellen, dass Schalke 04 da besser aufgestellt ist und so die Schwäche, dieses statische Mittelfeld von Fortuna, gut ausnutzen kann. Es wäre zumindest wünschenswert, weil rein spielertechnisch sehe ich da ein enormes Potenzial dynamisch gesehen. Und ja, das ist für mich auf jeden Fall ein essentieller Schlüssel im Spiel oder zumindest mal eine Schwachstelle von Düsseldorf, die man nutzen kann. Auf der anderen Seite, mal aus der Fortuna-Sicht betrachtet oder was die Fortuna so gefährlich macht, müssen die Flanken und Standards der Fortuna konsequent und gut verteidigt werden. Man hat mit Kaan Ayhan und Kasim Adams, ein Leihspieler von der TSG Hoffenheim, zwei enorm gute Kopfballspieler in der Innenverteidigung. Da ist auf jeden Fall die Lufthoheit da bei den Fortunen. Und beide Spieler, die immer für ein Kopfballtor gut sind und enorm stark in Luftduellen sind. Und den anderen Spieler, ja, der erklärt sich eigentlich von alleine, das ist Ruben Hennings. Auf den muss Schalke enorm Acht geben. Der steht mit 6 Treffern zusammen mit Gonzalo Paciencia von Eintracht Frankfurt gerade auf Platz 3 der Torjägerliste, hinter Robert Lewandowski und Timo Werner. Ruben Hennings, enorm gefährlicher Spieler, ist gefühlt so ein Stürmer, der einfach da steht, wo er stehen muss und die Tore macht. Enorm wichtig für Fortuna, wird mit höchster Wahrscheinlichkeit spielen und muss auf jeden Fall konsequent verteidigt werden von Schalke 04. Und da kommen wir eben auf den Punkt zu sprechen, Stammverteidigung mit Stambouli und Sané fällt aus. Da liegt es jetzt daran, dass Ozan Kabak und auch Matija Nastasic sich beweisen können und zeigen können, dass sie es genauso gut können und eben auch so einen gefährlichen Stürmer aktuell wie Ruven Hennings eben verteidigen können. Kommen wir zum Fazit. Schalke 04 hat ein anderes Gesicht gezeigt als zuletzt, und zwar im negativen Sinne. Nichtsdestotrotz hat man 3 Punkte geholt. Ich kann mir gut vorstellen, dass David Wagner es realistisch einschätzen kann, als auch das Team. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass man gerade zu Hause vor eigener Kulisse wieder ein Powerplay an den Tag setzen wird und aggressiv pressen wird. Die Innenverteidigung, habe ich jetzt schon oft genug angesprochen, muss eben ersetzt werden. Man hat die Spieler dazu mit Matej Nastasic und Ozan Kabak. Nach den beiden wird es allerdings echt personell dünn. Düsseldorf hat auswärts bisher 4 Spiele ohne Punktgewinn in Folge nun absolviert. Man konnte nur am ersten Spieltag gegen Werder Bremen auswärts gewinnen. Deswegen wird es ein intensives Spiel werden. Düsseldorf will sicherlich mal wieder auswärts punkten und Schalke 04 will zu Hause natürlich die Punkte behalten. Und gerade zur Länderspielpause gilt es jetzt für die beiden Coaches oder jetzt mal aus Schalke Sicht für David Wagner, das letzte Spiel vor der Länderspielpause positiv zu gestalten und mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause zu gehen. Denn dann hat man auf jeden Fall nach 11 Spieltagen ein gutes Zwischenfazit und auf jeden Fall auch einen guten Tabellenplatz. Man steht aktuell auf Platz 6 mit, ich glaube, mit 3 oder 4 Mannschaften gleichzeitig auf jeden Fall hat man 18 Punkte. Das ist ein guter Wert für Schalke 04, wenn man die letzte Saison mit einbezieht. Und mit einem Sieg gegen Düsseldorf kann man sich da eine gute Bilanz schaffen und mit einem guten, positiven Gefühl in die Länderspielpause gehen und darauf wird es ankommen. Mein Tipp kommt ja immer zuletzt und ich war tatsächlich im Bully-Special zu Gast. Da habe ich 2-0 für Schalke 04 getippt und der Julius hat gesagt, also der Moderator des Bully-Specials, hat gesagt, na, ich glaube schon, dass Düsseldorf einen macht, aber ich glaube auch, dass Schalke gewinnt. Und der hat mich ein bisschen überzeugt. Also die Knappencast-Aufnahme hier findet, kann man sich eigentlich denken, findet nach der Bully-Special-Aufnahme gerade statt. Und ich kann mir doch sehr gut vorstellen, dass gerade Ruven Hennings doch für einen Treffer gut ist. Deswegen korrigiere ich meinen Tipp mal auf einen 2-1 Heimsieg von Schalke 04 und hoffe, dass man einen positiven Trend somit fortsetzen kann in die Länderspielpause hinein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, hoffe, ihr hattet wie immer Spaß beim Hören der Folge und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf diesen Bundesligaspieltag und ich kann euch nur sagen, genießt ihn, denn dann ist wieder eine Woche Pause. Glück auf, ich wünsche euch was, ciao.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Oh, das ist gut. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist blau.
Boah, Papa, das ist ja einfach. Da, diese blaue Ladesäule da.
Oder die da.
Und da hinten, da ist auch noch eine.
Das ist ja gut.
Lade jetzt schnell an über 2500 Aral-Pulse-Ladepunkten beim Connect-Testsieger mit dem besten Ladenetz Deutschlands. Bestell dafür einfach deine neue Ladekarte in der Aral-Pulse-App. Willkommen bei Aral-Pulse. Mehr Informationen zum Connect-Test auf aralpulse.de.